Berlin Bubble.
Die Berlin Bubble in diese Woche mit der Frage, was kommt eigentlich noch in dieser Legislaturperiode auf die Bundesregierung zu? Was muss laut Koalitionsvertrag noch erledigt werden? Mein Name ist Egon Huschet.
Hallo zusammen, ich bin Stefan Mauer.
Und ich bin Matthias Banners.
Was haben wir in dieser Legislatur schon alles erledigt? Wir haben den Soli ein bisschen abgeschafft, die Musterfeststellungsklage eingeführt, VW kann darüber berichten. Aber es sind auch noch einige Dinge, die auf der Agenda stehen für das nun kommende Jahr nach der Sommerpause. Was ist denn aus eurer Sicht so das Wichtigste, was die Regierung in diesem Jahr noch oder in dieser Legislaturperiode noch erledigen müsste?
Naja, ich habe einen Punkt, zu dem wir auch ein Statement haben, was du, Egon, gleich anmoderieren kannst, nämlich irgendwie halt das Thema Riester-Rente, also bessere Förderung der privaten Altersvorsorge. Da sehe ich einen ganz großen Bedarf, irgendwie halt noch was zu tun, damit die Menschen in Zukunft die Möglichkeit haben, besser fürs Alter vorzusorgen.
Genau, in der Tat, dazu haben wir Svetlina Todorova und sie sagt dieses.
Ein wichtiges Vorhaben der Bundesregierung noch in dieser Legislaturperiode ist die Stärkung der privaten Altersvorsorge. Das steht auch im Koalitionsvertrag. Er sieht die Einführung eines Riester-Standardprodukts vor. Dazu haben erste Beratungen stattgefunden. Das Finanzministerium hat Anfang des Jahres einen Dialogprozess, in dem auch wir als BVI eingebunden sind, gestartet. Und ich gehe fest davon aus, dass spätestens nach der Sommerpause konkrete Vorschläge für ein Standardprodukt vorliegen. Außerdem hat auch Finanzminister Scholz vor kurzem bestätigt, eine Reform der Riester-Rente im Herbst anzugehen. Das spricht auch dafür, dass ein Gesetz noch dieses Jahr auf den Weg gebracht wird. Und das ist ein gutes Zeichen, denn die Reform ist wichtig, damit mehr Menschen besser fürs Alter vorsorgen können.
Sagt Svetlina Todorova vom Fondsverband BVI. Wie wichtig ist euch dieses Thema?
Das Thema ist auf jeden Fall sehr wichtig und es ist auch gut, dass da Reformen jetzt passieren sollen. Allerdings konzentriert sich die ganze Geschichte wieder auf Riester und auf dieses alte System. Ja, auch ein Standardprodukt ist das Richtige, denke ich, dass man das zumindest zusätzlich anbietet zu dem, was bisher auf dem Markt ist. Mir geht das Ganze aber insofern nicht weit genug, dass die Altersvorsorge vieler Menschen, vor allem vieler Selbstständige, davon nicht erfasst ist. Wir haben jetzt in der Corona-Krise ganz viel erlebt, dass Leute, die selbstständig arbeiten, ihre Umsätze verloren haben. Und dann hieß es ja, ihr könnt dann erstmal unbürokratisch Hartz IV beantragen oder sowas, aber viel mehr war nicht da. Und es lag auch daran, dass es eben nicht möglich ist, außer in sehr starren Versicherungsprodukten, Altersvorsorge geschützt vor solchen Pfändungen oder vor solchen Verpflichtungen, das aufzubrauchen, anzulegen. Und das ist insofern sehr unfair, weil jede Einzahlung in die gesetzliche Rentenkasse ist in dieser Form geschützt, jede Einzahlung in Riester ist in der Form geschützt oder in so eine Rürup-Rente. Aber eben nicht, es gibt keine Möglichkeit, ein Depot zum Beispiel anzulegen, wenn ich sage, ich möchte es aber selber machen, ich möchte mir günstige ETFs kaufen und nicht so teure Versicherungen, die dann auch noch, wenn der Markt fällt, aussteigen müssen aus irgendwelchen Sicherheitsgründen, sondern ich möchte mich selbstständig vorbereiten auf das Alter. Und dann muss es eigentlich eine Möglichkeit geben, auch ein solches Depot vor Zugriff zu schützen. Natürlich auch vor meinem eigenen. Ich darf das dann natürlich auch vor meinem Alter nicht aufbrauchen. Aber eben auch vor dem Zugriff des Staates oder vor irgendwelchen Schuldnern. Und das gibt es immer noch nicht. Und das fehlt mir. Also ja, das ist gut, dass die das machen. Aber das ist nur ein ganz kleiner Teil der Altersvorsorge, der da in Angriff genommen wird.
Stefan, bei dem einen Thema bin ich bei dir, bei dem anderen bin ich dagegen. Ich halte ein Standardprodukt für keine gute Idee, weil ich der Meinung bin, dass wir auch weiterhin da auf Wettbewerb zwischen ganz unterschiedlichen Angeboten setzen sollten. Eine bessere Absicherung von Selbstständigen, das ist irgendwie halt durchaus sinnvoll und da muss man dann vielleicht auch mal ganz konkret darüber nachdenken, wie da auch irgendwie halt eine Unterstützung oder Förderung aussehen könnte, weil so eine Förderung wäre ja auch eine relativ preiswerte Möglichkeit, um Selbstständige zu mehr und besserer Altersvorsorge zu animieren.
Ich finde, wir brauchen ja, selbst wenn wir die Förderung mal weglassen, also allein schon so ein Schutz vor Pfändung wäre doch schon mal gut. Also das ist ja das eine, was ich sage. Dann über die Förderung können wir dann ja später sogar sprechen. Und bei dem Standardprodukt Was spricht denn aus deiner Sicht dagegen zu sagen, wir führen eins ein, was ganz klare Vorgaben hat, was dann vielleicht hoffentlich auch günstiger ist als die Produkte, die es jetzt gibt? Und dann können natürlich gerne die Produkte, die es bisher gibt und die bisher so mit ihrer Vielfalt werben, die ich ja mehr bezweifle als du, dann können die ja dann in den Wettbewerb dazu treten. Ich sage überhaupt nicht, dass die verboten werden sollen.
Ja, das ist auch gut so, dass die nicht verboten werden sollen.
Aber seht ihr denn eine Chance, dass das in dieser Legislatur noch irgendwie zum Tragen kommt und vor allem auch in der Komplexität, Stefan, wie du dir das vorstellst?
Also, dass das, was jetzt auf der Agenda steht, durchkommt, dass man also sagt, man baut das mit Riester nochmal um, das denke ich schon, dass das realistisch ist. Alles darüber hinausgehende eigentlich eher nicht.
Also ich denke auch, das ist zwar ein sehr kontroverses Thema, aber da ist sich die Große Koalition auch ein Stück weit einig und das spricht eigentlich wie halt dafür, dass da noch was passiert.
Ein anderes Thema, was gerade relativ aktuell ist, Herr Tönnies lässt grüßen, ist das Thema Tierwohl. Das ist ja nach wie vor ein Thema, das beschäftigt uns schon lange. Es gibt so ein paar Versuche, das Ganze zu tun. Wie sieht es denn damit aus? Bekommen wir das durch? Bekommen wir das so hin, dass das Ganze dann in tatsächlich mehr Wohl fürs Tier enden wird?
Na gut, wir hatten da ja bereits Gesetzesinitiativen in der Vergangenheit, die darauf gesetzt haben, zum Beispiel auch mehr Platz in einzelnen Stellen einzuräumen. Da ist ein Stück weit was passiert. Ich bin aber eigentlich grundsätzlich irgendwie halt eher skeptisch, ob irgendwie halt die CDU, CSU da wirklich noch ein großes Interesse hat, sich da mit den Landwirten anzulegen in der Frage.
Ja, ich bezweifle das auch. Auch unsere Landwirtschaftsministerin ist ja jetzt gerade nicht unbedingt super heiß auf das Thema. Insofern, ich glaube auch, dass das eher, wenn dann in sehr kleinen Schritten vorwärts gehen wird, da sehen wir, glaube ich, diese Legislatur nicht mehr viel.
Und das ist natürlich auch immer ein wunderbares Wahlkampfthema. Für die Grünen bei jeder Parteiveranstaltung kochen da die Emotionen hoch.
Aber wäre das nicht genau ein guter Grund, dieses Thema in dieser Legislatur nochmal in Angriff zu nehmen, um den aus Sicht der Union und der jetzigen Regierungsparteien den Grünen ein bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen?
Ja, ich glaube, dass das jetzt ausgerechnet der Punkt ist, an dem die CDU, CSU und die Grünen am wenigsten Überschneidungen haben. Ich befürchte, dass das jetzt bei den Wählern dort eher nicht so hoch im Kurs steht.
Von Herrn Tönnies aus dem Inland aufgießend ins Ausland zum Lieferkettengesetz. Entwicklungsminister Müller und Arbeitsminister Heil haben angekündigt, ein bereits seit längerem geplantes Lieferkettengesetz auf den Weg zu bringen. Es geht um die Wahrung von Menschenrechten und Umweltschutz bei Produzenten und den Zulieferern, die eben überall auf der Welt sitzen. Und das Thema hat jetzt tatsächlich vor der Sommerpause noch mal ein bisschen Tempo aufgenommen. Wie seht ihr das Ganze? Kriegen wir es in dieser Legislatur noch durch und wie umfangreich wird das werden?
Also mit Lieferketten habe ich mich ja tatsächlich mal relativ ausführlich beschäftigt, weil ich ja für Indien und Bangladesch Korrespondent war. Und in Bangladesch wird ja ein Großteil unserer Kleidung hergestellt. Und von daher weiß ich, wie unfassbar schwierig das ist, diese Dinge auch wirklich zu kontrollieren. Also es gibt ja seit einiger Zeit so verschiedene Initiativen, die auch von den Produzenten ausgehen, wo dann Kinderarbeit vermieden werden soll, wo bestimmte Standards eingehalten werden bei der Arbeitssicherheit und so. Und wie das halt funktioniert ist, es gibt dann so eine erste Reihe zertifizierte Betriebe in Bangladesch zum Beispiel, die haben dann irgendwelche Siegel, wo dann draufsteht, bei uns arbeiten keine Kinder, bei uns gibt es eine Feuersicherheit, bei uns gibt es vernünftige Arbeitspausen. Und die kriegen dann ihre Sachen, aber die kriegen die großen Aufträge und sourcen die dann wiederum aus an Unternehmen in der zweiten, dritten, vierten Reihe, die denen zuarbeiten und wo natürlich keiner drauf guckt. Und das ist genau das Problem, was ich da sehe. Also A, bräuchte man dafür einen deutlich stärkeren politischen Willen, als wir den in der aktuellen Koalition haben, meiner Einschätzung nach. Und B, müsste man wirklich Strukturen aufbauen, auch im Ausland, die in der Lage sind, das vernünftig zu kontrollieren. Und beides glaube ich nicht, dass wir in dieser Legislaturperiode substanziell irgendwas ändern.
Na gut, wir haben natürlich eine Übereinstimmung zwischen dem Arbeitsministerium und dem Entwicklungshilfeministerium. Also da ist durchaus irgendwie halt der politische Wille da in der Großen Koalition. Aber die Wirtschaft hat sich ziemlich komplett dagegen ausgesprochen. Also gerade auch aus den Gründen oder Erwägungen, die du eben aufgeführt hast,
Stefan. dass sich die Wirtschaft gegen sowas ausspricht, irgendwie ist jetzt nicht so rasend verwunderlich, denn das bedeutet im Zweifel eine Verschiebung des Preises und möglicherweise eine Reduzierung des Profits, den sie machen. Die Frage ist, was müsste eigentlich getan werden, um das, was du gesagt hast, Stefan, diese Kette bis ins letzte Glied verfolgen zu können?
Ja, ich glaube, es fängt schon da an, dass wir einfach das immer noch zulassen, dass da dieser unfassbare Preisdruck auf diesen Unternehmen sind. Das kann man sich nicht vorstellen. Also ich war ja wirklich vor Ort, ich habe mich mit so einem Fabrikbesitzer unterhalten und der war sogar ja dann natürlich so eine Vorzeigefabrik, wo man Journalisten dann auch reinlässt. Und selbst der hat mir relativ offen erzählt, naja, ich habe auch schon mal einen Auftrag verloren, weil ich bei der dritten Nachkommastelle beim Centbetrag irgendwie 2 Punkte über meinem Konkurrenten lag. Also so hart bekriegen die sich da. Und solange ich also für ein Hemd, das da halt dann irgendwo bestellt wird, irgendwelche Beträge von unter einem Dollar kriege als so eine Fabrik, dann ist das auch einfach mal unrealistisch, das dann vernünftig zu vernünftigen Arbeitsbedingungen zu produzieren. Und das muss uns einfach bewusst sein. Und deswegen, das ist nicht nur ein regulatorisches, sondern einfach auch ein wirtschaftliches Problem.
Das heißt, wir bräuchten zum Lieferkettengesetz nochmal eine Kampagne zur Sensibilisierung, dass es eben nicht sein kann, dass bestimmte Produkte so günstig angeboten werden?
Na gut, da gibt es ja durchaus sehr viel Wohlwollen in der Gesellschaft und auch irgendwie halt Druck aus der Zivilgesellschaft. Ich denke nur, auf der anderen Seite haben wir auch eine schweigende Mehrheit, die weiterhin gerne irgendwie halt die günstigsten Preise möchte und auch anstrebt. Und genau das Thema wird natürlich dann, und diese Stimmung wird auch ein Stück weit irgendwie durch die beteiligte Wirtschaft nochmal forciert, was ja auch irgendwie halt sinnvoll ist. Also letztendlich hat das Thema ja auch irgendwie halt eine andere Perspektive, weil das Risiko, was damit verbunden ist, das natürlich auch ein Stück weit irgendwie halt weitere nicht-tarifäre Handelshemmnisse entstehen und dadurch auch noch mehr Sand ins Getriebe des Welthandels geschmissen wird.
Ein Thema, was noch gar nicht in Angriff genommen wird, steht auf Seite 129 des Koalitionsvertrages. Das ist die Weiterentwicklung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Das Ding ist ja mit relativ viel Krawall gestartet. Mittlerweile hört man nicht mehr so viel davon. Wie ist denn eure Einschätzung dazu? Ist das Ding als Tiger gestartet und als Bettvorleger geendet? Oder ist es tatsächlich etwas, was einen Zweck erfüllt hat?
Ja, es hat ja eigentlich nur Regelungen ergänzt oder sollte sie leichter durchsetzbar machen, die wir eh schon hatten. Und ich habe wie bei so vielen Digitalgesetzen, die diese große Koalition erlässt, das Gefühl, dass man da halt mal was machen musste, weil da irgendwer gesagt hat, das geht so nicht weiter, dann aber handwerklich was gemacht hat, was einfach am Ende nicht vernünftig funktioniert oder was irgendwie verschleiern soll, dass staatliche Stellen mehr Zugriffsrechte bekommen auf private Daten. Das ist jetzt in dem Fall nicht so groß der Fall, sondern da ging es halt um Hate Speech und sowas. Aber die hat das nicht wirklich verringert, habe ich den Eindruck. Also ich habe noch keine Studie gesehen, wo drin stand, dass es davon jetzt weniger gibt. Und jetzt also ein Instrument, was ja am Ende Verantwortung auslagert an Netzwerkbetreiber, nochmal weiter zu spinnen, wissend oder andersrum nicht wissend, ob es funktioniert hat überhaupt, halte ich jetzt doch für fraglich. Also wir müssen da eigentlich über andere Mechanismen reden, wie wir solche Debatten moderieren und nicht über irgendwelche Drohgebärden, die am Ende aber zu nichts führen.
Wir haben da aber grundsätzlich eigentlich ein günstiges Window of Opportunity mit dem Werbeboykott gegen Facebook und auch der Konstellation in Deutschland mit dem Bundesjustizministerium, was in SPD-Hand ist. Und wenn es dann wie halt noch Dinge vorlegt, damit irgendwie halt auch eine große Wahrscheinlichkeit entsteht, dass die CDU-CSU, der Koalitionspartner, dem auch zustimmt, auch wenn man irgendwie dann vermutlich von deren Seite noch weitere Verschärfungen einfordern wird. Aber letztendlich haben wir da, denke ich, einen deutlichen Trend, sich auch zu einigen auf mögliche Bestimmungen und auch irgendwie halt noch vor dem Bundestagswahlkampf, weil wir da natürlich auch irgendwie halt nochmal eine Beziehung zu möglichen Kampagnen haben.
Die Frage ist halt, wird es mehr sein als irgendein öffentlichkeitswirksames, naja, wir kümmern uns jetzt halt drum. weil ich bezweifle, wie gesagt, dass wir da zu einer Regel kommen mit diesem Justizministerium und der Digitalkompetenz, die da, sorry, nicht vorhanden ist, dass wir da zu einer Lösung kommen, die wirklich uns da gesellschaftlich weiterbringt. Und auch der Werbeboykott bei Facebook, das ist gut, aber es ist ja auch, das zeigt ja auch, wie hilflos die Politik bei diesem Thema ist. Also unterm Strich sagt jetzt Starbucks, ich schalte keine Werbung mehr bei Facebook, solange da Hate Speech stattfindet, definiert aber gar nicht genau, wann das wieder neue Werbung schalten wird. Und am Ende sieht es jetzt also so aus, dass nicht die Regierung oder die Bundesländer oder wer auch immer untereinander aushandelt, wie wir mit Hate Speech umgehen, sondern Starbucks und Facebook. Ist das jetzt, wie wir das machen gesellschaftlich?
Auch nicht die richtigen Akteure, um dieses Thema nach vorne zu treiben. Nichtsdestotrotz, das ist, glaube ich, etwas von einem klassischen, der Markt regelt das schon im Moment. Die Frage ist nur, ob der Markt das so regelt, wie wir uns das vorstellen. Denn wenn ich mir vorstelle, dass US-Unternehmen Facebook spricht mit dem US-Unternehmen Starbucks, sind wir als Europäer möglicherweise so ein bisschen außen vor bei dem, was wir an Ansprüchen und Vorstellungen haben. Ein anderes Thema, was noch in Arbeit ist, ist das Thema konzentrierte Aktion Pflege und bessere Bezahlung. Auf Seite 94 des Koalitionsvertrags steht es. Es geht um eine Ausbildungsoffensive, Anreize für die Rückkehr von Teil- in Vollzeit von Pflegekräften und ein Wiedereinstiegsprogramm und eine bessere Gesundheitsvorsorge für die Beschäftigten. Nun, mit Corona haben wir gesehen, irgendwie Pflege scheint was zu sein, was wir doch irgendwie recht dringend brauchen. Wie sehr wird Corona die Debatte um dieses Thema noch einmal beeinflusst haben?
Na gut, da haben wir natürlich auch eine große Übereinstimmung bei dem Thema, noch was zu tun und auch das Thema Pflege noch zu stärken und die Rahmenbedingungen zu verbessern. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir da schon auch irgendwie eigentlich eine Konjunktur innerhalb der Großen Koalition haben, da auch noch mal tätig zu werden, wobei es jetzt ja auch während der Corona-Krise bereits irgendwie halt Verbesserungen gab für die Branche.
Ja, also ich sehe das schon so, da hast du recht, dass es da jetzt ein gewisses Momentum gibt. Allerdings das, was man aus der Pflegebranche selber hört, ist ja, dass relativ wenig von dem, was angekündigt war, bisher auch tatsächlich dann bis zu den Pflegekräften durchkommt. Und das ist ja schon so ein ewiges Thema. Und wir haben uns jetzt hingestellt und alle gesagt, hurra, unsere Krankenpfleger, unsere Altenpfleger, wie toll, dass wir die alle haben und uns teilweise auf den Balkon gestellt und geklatscht. Aber nach allem, was man da jetzt so liest, ist viel mehr auch bisher zumindest noch nicht angekommen. Deswegen, ja, ich bin mal gespannt. Also es gibt ja, dass die Pflege ein Thema ist und dass wir eine Gesellschaft haben, die immer älter wird vor allem, das wissen wir ja seit 20 Jahren. Und wir sagen seit 20 Jahren, das ist ein wichtiges Thema. Und die Verbesserungen oder sage ich mal Veränderungen sind dann doch oft eher nur inkrementell. Also ich bin mal gespannt, ob wir dieses Mal wirklich mehr erleben. Wäre zu wünschen, aber sicher bin ich mir da noch nicht.
Wobei es ja irgendwie halt auch bereits in dieser Legislaturperiode deutliche Verbesserungen gab, also im Hinblick auf die Leistung.
Du meinst jetzt von der Pflegeversicherung?
Ja, genau.
Ja. Das ist ein Thema, was wir in dieser Legislatur noch ein bisschen weiter beobachten werden. Blicken wir nochmal auf das Ende dieser Legislatur und damit verbunden die Wahlen, die dann wieder anstehen. Und die Reform des Wahlgesetzes ist so ein Thema, was kurz vor der Sommerpause nochmal vom Unionsfraktionsvorsitzenden Ralf Brinkhaus nochmal mit einem Vorschlag irgendwie befördert wurde und damit die Debatte noch mal ein bisschen Drive bekommen hat. Werden wir in dieser Legislaturperiode noch eine Reform des Wahlgesetzes erleben?
Naja, ich sehe jetzt, dass bereits irgendwie halt viele Wahlkreiskandidaten festgelegt werden, irgendwie halt von einzelnen Parteien. Und damit sinkt für mich irgendwie die Wahrscheinlichkeit, dass man sich letztendlich darauf einigen wird, die Zahl der Wahlkreise irgendwie halt noch etwas einzuschränken. Und alle anderen Reformen würden dann wie halt eher zulasten aller Parteien außer der CDU-CSU irgendwie immer so Bundestag gehen. Und damit sinkt aus meiner Sicht irgendwie halt die Wahrscheinlichkeit, dass da noch was passiert. Wir haben aber auch noch ein Statement zu dem Thema, und zwar von Herrn Aschagi. Er arbeitet für einen CDU-Bundestagsabgeordneten und hat auch den Podcast Politik am Morgen.
Vor dem Hintergrund des Gewährleistens eines funktionierenden Parlaments ist aus meiner Sicht insbesondere eine Reform des Bundeswahlgesetzes sehr wichtig. Das Thema wurde auch gerade erst vor Beginn der parlamentarischen Sommerpause sehr intensiv diskutiert. Und zwar liegt ein Gesetzesentwurf der Freien Demokraten, der Grünen und der Linkspartei vor. Dieser Gesetzesentwurf soll letztlich dazu führen, dass zulasten der Wahlkreismandate der kommende Bundestag nicht die angenommene Größe von 800 Mandaten annimmt. Nun, die Situation, dass im Bundeswahlgesetz 598 Mandate vorgesehen werden, aber diese Zahl regelmäßig weit überschritten wird, halte ich auch für sehr problematisch und deshalb denke ich, dass eine Reform gerade sehr wichtig ist. Gleichwohl denke ich, dass eine Reform nicht zu Lasten, sondern zugunsten der direkt gewählten Mandate umgesetzt werden sollte. Denn keineswegs denke ich, dass Listenabgeordneten weniger wert sind. Aber für mich persönlich ist dieses Element, jemanden bei Namen zu wählen, in den Bundestag. Etwas wirklich sehr Schönes, gerade im Lichte der direkten Demokratie. Dieses Verhältnis, was ein direkt gewählter Abgeordneter doch oft zu seinem Wahlkreis hat, ist doch auch ein ganz besonderes, wenn wir über eine gewisse Rechenschaft sprechen, die ein Mandatsträger auch gegenüber dem Wähler hat. Und insoweit hoffe ich, dass es hier eine Reform geben wird, die zumindest nicht eindeutig zu Lasten der direkt gewählten Abgeordnete bzw. der Wahlkreise durchgeführt wird. Ich halte dies allerdings nicht für sehr wahrscheinlich. Sollte es eine Wahlrechtsreform geben, dann denke ich, wird es zu einer Einbuße von Wahlkreisen kommen, was ich sehr bedauere. Deshalb hoffe ich, dass wir langfristig das direkte Mandat gerade stärken können.
Über das Thema haben wir schon in einem eigenen Podcast gesprochen. Jetzt ist noch die Frage, kriegen wir eine Wahlrechtsreform in dieser Legislatur zusammen? Und wenn ja, zu wann wird die denn gültig sein?
Also da bin ich schon bei dir, Matthias. Ich glaube eigentlich nicht, dass bis zur nächsten Bundestagswahl wir eine gültige Reform haben. Also falls in dieser Legislatur noch was entschieden wird, dann wird das sicherlich nicht 2021 schon greifen. Das heißt also, die 800 Abgeordneten haben wir eine gute Chance, dass wir die sehen. Und ja, zu dem, was er jetzt gesagt hat, das ist ja immer die ewige Krux, dass wir einerseits die Direktkandidaten haben, die natürlich eine engere Bindung zum Wahlkreis haben, die aber eigentlich immer nur aus zwei verschiedenen Parteien kommen können oder je nach Bundesland auch nur aus einer. Und natürlich sagen dann Leute aus dieser Partei, das wäre aber schade, wenn diese Verbindung abbricht. Und auf der anderen Seite ist die Wahl nach Verhältnis, natürlich spiegelt das direkter wieder das, was ich als Wähler oder Wählerin ankreuze auf dem Wahlzettel. Aber das gibt natürlich den Parteien die Macht zu sagen, wen sie in den Bundestag schicken. Und diesen Widerstreit versucht man ja eben aufzulösen, dadurch, dass wir die Direktwahl teilweise die Verhältniswahl haben. Und das führt dann aber wieder auch zu diesem großen Bundestag. Also im Moment ist unser größtes Problem eigentlich, dass wir uns nicht entscheiden können, auf welches von den beiden wir den Schwerpunkt legen wollen. Weil ich glaube, am Ende kommen wir nicht drum rum, auf einer Seite was abzuschneiden. Also entweder das Direktwahlrecht ein bisschen zu kappen oder das Verhältniswahlrecht ein bisschen zu kappen. Und da gibt's halt sehr unterschiedliche Interessenslagen auch bei den Parteien, was das angeht. Und ich bin ganz ehrlich auch nicht ganz sicher, wie da eine ideale Lösung aussähe.
Na gut, aber es könnte natürlich eigentlich auch ein interessanter strategischer Move sein, zu sagen, wir einigen uns jetzt, einfach um auch irgendwie halt zu zeigen, wir sind in der Lage, uns zu einigen. Und dann ist es vielleicht auch nicht unbedingt ein Problem, wenn es dann nicht irgendwie halt bereits bei der nächsten Bundestagswahl gültig ist, sondern irgendwie halt erst bei der übernächsten.
Also freuen wir uns erstmal auf das letzte Jahr in dieser Legislaturperiode mit unter 800 Abgeordneten und blicken dann auf das, was uns dann erwartet. Liebe Runde, ich danke euch.
Ja, vielen Dank.
Vielen lieben Dank, bis nächste Woche.
Das war Berlin Bubble.